Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite, auch an diejenigen, die über Bildschirm oder Leinwand oder irgendwie mit uns verbunden sind. Und nun freuen wir uns, dass wir eben uns mit diesem Text aus 1. Samuel 24, auch aus anderen Kapiteln noch, beschäftigen dürfen. Bevor wir das tun, will ich auch noch einmal ganz kurz beten. Ja, Vater, wir staunen, wie wir aus deiner Sicht kleine Staubkörnchen sind, aber wie du an einen jeden von uns denkst und wie du selbst Regie führst in unserem Gottesdienst, Herr, ja, da können wir nur staunen. Und wie oft denke ich, hoffentlich kommt das gut, all die Herausforderungen, die beschäftigen und plagen im Leben, zu Bauchschmerzen führen. Aber im Nachhinein staunen wir, du hast alles in deiner Hand und du bist so viel größer, Herr. Wir loben und preisen dich dafür und danke, dass wir jetzt auf dein Wort schauen dürfen, wo wir auch ja, diese gewaltigen Dimensionen bestaunen dürfen, Herr, biblische Prophetie, deiner Heilsgeschichte, deiner großen Liebe. Lass uns tiefer sehen, Herr. Gebrauche doch jetzt diese Stunde zu deiner Verherrlichung. Amen. Ja, früher als Kind, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, es gibt ja solche Dinge, die gehen nicht vergessen. Da fürchtete ich mich immer davor, wenn die Badewanne voll war, da fürchtete ich mich davor, den Stöpsel aufzudrehen oder rauszuziehen. Wir kennen das alle, zunächst sieht man nichts, das Wasser wird einfach gleichmäßig weniger, aber je mehr es dem Ende zugeht, da wird ein Strudel sichtbar, der wird immer größer und gegen Ende, bei den letzten Millilitern, sage ich mal, da beginnt es ein Geräusch zu machen und dieses Geräusch wird immer lauter und wenn dann der letzte Schluck oder die letzten Millimeter runterlaufen, dann ist das Geräusch am lautesten. Und vor diesem Geräusch, das hat mir immer Angst gemacht. Immer Angst gemacht. Vor dem fürchtete ich mich. Und in einem viel größeren Abwärtsstrudel, da befindet sich diese ganze Welt. Und das, wir wissen es, seit 1. Mose Kapitel 3, seit dem Zeitpunkt, als die Sünde in die Welt kam, seit Adam und Eva. Und das mit all diesen Konsequenzen und all dem Schrecklichen, was uns tagtäglich begleitet, was die ganze Geschichte dieser Erde seit diesem Zeitpunkt bewegt. Und gerade in der heutigen Zeit, da merken wir doch besonders diesen Abwärtsstrudel, wie dieser unaufhaltsam weitergeht, immer weiter dreht, wie der Strudel immer sichtbarer wird und wie das Geräusche macht, ja, können wir bildlich gesprochen sagen. Biblische Werte mit den ganzen Wahrheiten werden durch den Sog einfach runtergezogen und runtergespült. Immer mehr wird verdreht und einfach durcheinander gewirbelt. Menschen ohne Orientierung. Menschen, die die Bibel nicht kennen, sie werden von diesem Sog mitgezogen. Alles scheint in Brüche zu gehen. Dieses ganze Kartenhaus dieser menschlichen Organisation, es scheint immer mehr in Schieflage zu geraten und gänzlich auseinanderzubrechen. Wir brauchen das gar nicht aufzuzählen, was auf der Welt alles geschieht. Sie wissen das alle, es ist uns bewusst. Und wenn wir eine Liste machen würden, die würde schier unendlich. Wir können das zusammenfassen, indem wir die Bibel zitieren. Die Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Ich weiß nicht, wie es dir geht in alledem. Dann sind ja auch noch die persönlichen Schwierigkeiten, Probleme in der Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf, wo auch immer. Und für den einen oder anderen, da mag das alles zusammen mit der Zeit zu viel werden. Aber ich glaube, dass das, was wir heute Morgen betrachten wollen, dass das ein Schlüssel ist. Ein Schlüssel, um in diesem Abwärtsstrudel der Welt doch ein stabiles Boot mit einem ganz festen Anker zu haben. Wir werden sehen, dass du, dass ich, dass wir in Ruhe bleiben dürfen, bei allem, was geschieht. Global, aber eben auch bei einem jeden ganz persönlich. Und so befassen wir uns heute Morgen mit dem Thema Welt im Abwärtsstrudel, aber er wird's richten. Im vergangenen Jahr, da haben wir uns schon zweimal mit David beschäftigt. Mit seinen wunderbaren prophetischen Bildern auf den wahren Hirtenkönig Israels, Jesus Christus. Bilder auf sein erstes Kommen und Bilder auf sein zweites Kommen. Verbunden natürlich mit dem messianischen Reich. Und wenn wir David lesen, da dürfen wir eines nicht vergessen. Wir lesen Heilsgeschichte Gottes. Seine Geschichte, die Geschichte Davids, seine Person, sein ganzes Umfeld, sie bilden eine wichtige Grundlage in der biblischen Prophetie. Und auch heute soll es also nochmals, wie in der Textlesung auch gelesen, um das Leben Davids gehen. Es soll uns, wie erwähnt, ermutigen, aber auch zum Staunen bringen, wegen dieser Schatten auf das Große hin, weil wir sehen, wie perfekt im Detail Gottes Wort einfach ist. Wir wollen wachsen in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seiner selbst, und uns als seine Kinder interessieren doch die Gedanken unseres Vaters brennend. Wir beleuchteten ja so auch die Zeit Davids in der Höhle Adullam. Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Diese Zeit, sie war geprägt. Geprägt von Flucht, geprägt von Verfolgung. Wir sahen, wie herrlich diese Ereignisse auf das verborgene Königtum hinweisen. Und in der Bedrängnis und Flucht von ihm und seinen Vertrauten sehen wir natürlich auch das bedrängte Volk Israel damals, aber auch in der Zukunft. Und diesbezüglich sprachen wir über die verborgene Herrschaft des Messias auch in der heutigen Zeit. Nach dem Aufenthalt in der Höhle Adullam mit seinen 300 Männern, da ging Davids Flucht weiter vor Saul. Von einer Wüste ging seine Reise in dieser Flucht, von einer Wüste zur anderen ging diese in Angst und Bedrängnis. Und so sind wir beim ersten Punkt. Ein Floh auf der Flucht. Ein Floh auf der Flucht. David befand sich nämlich zunächst in der Wüste Sif. Dann kam Bedrohung. Dann ist er weitergeflohen in die Wüste Maon. Und dort fühlte er sich auch nicht mehr sicher. Angst, Bedrängnis. Und David, er erlebte also auch einen Abwärtsstrudel. Er ist dann anschließend mit den engsten Begleitern weitergeflohen in die Gegend am Toten Meer. Das haben wir gelesen, die Wüste Engedi, 1. Samuel 24,1. Eine Gegend wiederum mit Felsen, mit Höhen. Das Tote Meer, wir wissen es, weiter runter geht es nicht mehr, geografisch gesehen, aber auch, wenn wir die Bibel natürlich kennen, sind sie, bist du in deinem Leben auch hastig unterwegs, auf der Flucht von einer Wüste zur anderen, an einem Tiefpunkt angelangt, vielleicht müde, ausgelaugt? Fühlst du dich innerlich gehetzt, ohne Rast und Ruhe? Du kannst abends vielleicht nicht abschalten, liegst wach im Bett. Wie soll das nur werden? Saul war hinter David her, und das mit sage und schreibe 3000 Mann, 1. Samuel 24,3. Und zweimal sprach David zu Saul in Kapitel 24, 15 und Kapitel 26, Vers 20. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? Und hier leuchtet doch schon so herrlich dieses Bild auf Jesus Christus auf. Christus in seiner Niedrigkeit hier auf Erden. Ja, eben das verborgene Königtum Christi. Ein Floh, er ist so ungefähr 4 mm klein, muss man sagen. Wahrnehmbar sind sie aber trotzdem nicht. Ein Floh hat keine Flügel, aber wegen seinen Hinterbeinen kann er schnell springen und er zählt zu den Parasiten. Wird Christus von dieser Welt nicht auch als Parasit betrachtet? Ein Fremdkörper, der verschwinden soll? So war es auch bei David. Einem unbedeutenden Floh zieht Saul mit seinen Soldaten hinterher. Dieser ganze Abwärtsstrudel, diese Angst und diese Hast, das war für David alles nicht einfach zu tragen. Das war nicht einfach, das zu durchleben. Ganz im Gegenteil. Denn gerade in seinem Leben sehen wir diesen Abwärtsstrudel, der ging ihm an die Substanz. Das zog ihn alles so weit runter, dass David einmal gesagt hat, er werde eines Tages wegen Saul umkommen. Und stellen wir uns vor, dass bei all dem Vertrauen, das David doch hatte, in die ganze Güte Gottes, wenn wir an Psalm 23, Vers 6 denken, und auch bei all dem Vertrauen, das David hatte, in die Situationen der Erziehung Gottes ihm gegenüber. Es ist aus und vorbei, dachte er, Abwärtsstrudel, innerlich und äußerlich auch in der äußerlich wahrgenommenen Realität. Das kennen Sie, das kennst du vielleicht auch aus deinem Leben. Ich kenne es sehr gut. Wir wissen doch, dass Gott mit jedem von uns ans Ziel kommt. Wir wissen es ja, dass er es richten wird eines Tages und den Feind besiegen wird. Wir wissen um seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Weisheit und dass ihm nichts zu wunderbar ist. Wir wissen es. Und doch zeigt David uns hier eine Realität. Die Realität, dass der Glaube eben nichts Gleichbleibendes ist. Wir erleben Schwankungen, wir erleben Zweifel, wir erleben Ängste und ich weiß, ich bin wahrscheinlich der größte Angsthase hier im Saal. Nach außen, da sind wir schnell und oftmals gut darin, etwas vorzuspielen, Gewissheit, Glaubensstärke, Vertrauen strahlen wir dann aus. Wir zeigen, dass wir wahre Gottesmänner und Frauen, Gottesfrauen sind. Und wenn nur alle so wären wie ich, nicht wahr? Aber wie sieht es innerlich aus? Situationen, die uns sagen lassen, nun werde ich doch eines Tages umkommen wegen Saul. 1. Samuel 27,1 steht das. Das Schöne bei David ist diese Ehrlichkeit Gott gegenüber. Er zeigt seine Schwäche und trotz allem wird er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und das darf uns, das darf dich ermutigen. Dieses Prädikat erhielt er doch genau darum, weil er einfach ehrlich war, weil er einfach Mensch war, mit seinen ganzen Schwächen Gott gesucht hat und gesagt hat, Gott, ich schaffe es nicht. Wir müssen uns vor Gott nicht verstellen. Stell dir vor, Eltern mit Kindern und die Kinder verstellen sich die ganze Zeit. Das wäre für die Eltern nicht akzeptabel. Das macht zu schaffen, das verletzt, das ist unmöglich. Wir dürfen Gott begegnen, wie wir sind, mit unseren Ängsten und mit dem, was uns herumtreibt, bei allem Wissen seines Sieges und seiner Größe. Und deshalb, was hat David immer wieder gemacht in seiner Not? Einmal, da stand ihm das Wasser einmal mehr bis zum Hals. Lesen wir in Kapitel 30, Vers 6. Da sollte er gesteinigt werden. Kapitel 30, Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da ist deine persönliche Welt, dein Umfeld, dein Innerstes, das vielleicht in diesem Abwärtsstrudel sich befindet, Krankheitsängste vielleicht auch, haben wir auch schön gesungen vorher. Du fühlst dich wie ein kleiner Floh auf der Flucht, einfach diesem Strudel ausgeliefert. Und als unbedeutender Floh, da hast du nichts auszusetzen, all dem scheinbar Großen, was über dir, über mir einfach daherrollt. Da ist vielleicht Ärger über unsere Politiker, Entscheidungen, die gemacht werden, Groll wegen Ungerechtigkeiten, denen wir tagtäglich begegnen, der Umgang der Menschen untereinander, Verzweiflung, weil wir sehen, die Menschheit nimmt immer mehr Kurs weg von Gott, weg von seinem Wort. Aber eines dürfen und eines sollen wir in alledem: Stärke dich im Herrn. David hat das gemacht, indem er eigentlich kontinuierlich mit Gott redete. Er schrie, er forderte ihn heraus, er erinnerte ihn, er hat gefleht, er hat gedankt. Und so sind ja auch all die herrlichen Psalmen in der Bibel entstanden. Die Situation Davids also, er als kleiner Floh war auf der Flucht, in Existenzangst, die Welt im Abwärtsstrudel, er fühlt sich diesem ausgeliefert, aber er stärkte sich im Herrn. Da kommen wir zum Zweiten. Der unbenutzte Speer. Als David da in Engedi war, da ergaben sich zwei Situationen, beziehungsweise dann auch im fortlaufenden Lebensabschnitt Davids zwei Situationen, die uns in ganz eindrücklicher Art und Weise sein Vorbild auf den Messias vor Augen malen und demonstrieren. Und das ist auch für uns, da bin ich sehr davon überzeugt, von seelsorgerlich höchster Wichtigkeit. Zweimal geschieht es nämlich, dass Saul David und seinen Männern gänzlich ausgeliefert ist. In beiden Situationen, da verzichtet David aber, seine ihm gegebene Macht anzuwenden. Wir kennen das von David, wie er sagt, er taste den Gesalbten des Königs nicht an. Seine Überzeugung war, nur Gott steht es zu, das endgültige Urteil über den bereits Verworfenen zu ziehen. Und David stand ja als König fest. Gegenwärtig war aber Saul noch an der Macht. Wir haben das schon mal erwähnt. Wir können das vorweg nochmals nennen oder anwenden. Noch herrschte Saul, noch herrscht heute der Fürst der Welt, Satan. David, Christus, steht aber als König bereits fest. Wir wissen, Gott ist es. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Wir sprachen von zwei Situationen. Die eine finden wir in 1. Samuel 24, was wir in der Textlesung gehört haben, die Verse 3 bis 8. David und seine Männer, sie waren in einer Höhle. Da kam Saul herein, um seine Füße zu bedecken. Das heißt, er musste seine Notdurft verrichten. Und Saul war somit dem David gänzlichst ausgeliefert. da dieser David mit seinen Männern im hinteren Teil dieser dunklen Höhle war. David schlich sich zu Saul, schnitt aber nur einen Zipfel des Oberkleides von Saul ab. In der zweiten Situation, da schlief Saul in einer Wagenburg. 1. Samuel 26, 5 bis 12. Interessant ist in dieser Situation, als Saul da in der Wagenburg schlief, dass David als vermeintlich Stärkeren oder Stärkerer beim Schwächeren, dem schlafenden Saul, eindringt. Nachts, das ist im heilsgeschichtlichen Blick wieder einfach passend bis ins kleinste Detail. Auch das Kommen des Messias hier auf die Erde, den Herrschaftsbereich des Fürsten der Welt, das war und wird sein ein Eindringen des Stärkeren in der Nacht Israels, in der Nacht der ganzen Nationenwelt. Und so wird es auch bei der Wiederkunft des Herrn eben sein. Saul lag da also in der Wagenburg mitten seines Volkes. Abisai, der Vertraute Davids, der Sohn der Zeruja, wollte David unbedingt begleiten, um dort eben bei Saul einzudringen. Sie fanden Saul dann schlafend. Bei Sauls Kopf, da war ein Speer und ein Wasserkrug. Beides haben sie ja dann mitgenommen, David und Abisai, aber der Speer blieb unbenutzt. Der eigentlich ideale Gelegenheit ja gegeben hätte, dem Saul nun endgültig den Gar auszumachen. Und Abisai, er hätte diesen Speer auch nur allzu gerne dafür benutzt. Doch wieder verzichtete David, Saul mehr anzutun, der Speer blieb unbenutzt und steht somit für dieses Verzichten der Machtmittel Davids. Stell du dir doch einmal vor, was hättest du gemacht als engster Begleiter Davids? Diese engsten Freunde waren ja von dieser Gefahr genauso betroffen. Sie litten genau gleich unter der Verfolgung Sauls und es ging um ihre Frauen, es ging um ihre Kinder, das Liebste, was sie hatten. Das war alles in Gefahr. Hättest du nicht genauso wie Abisai reagiert? Und wie reagieren wir heute, wenn wir heute auf Ungerechtigkeiten stoßen? Greifen wir schnell zum Speer? Deshalb wollen wir unser Augenmerk nun auch darauf richten, wie die Freunde und die engsten Begleiter Davids eben reagiert haben in beiden Situationen. Und da sind wir beim dritten. Jetzt musst du. Sehr deutlich wird in beiden Situationen sichtbar, dass die Gesinnung Davids absolut konträr war, im Gegensatz zur Gesinnung dieser engsten Heldenbegleiter Davids. Sie waren erzürnt. Sie hatten null Verständnis dafür, dass David das nicht erledigt hat, dass er Saul eben nicht den Gar ausgemacht hat. Wissen Sie, was es bedeutet hätte, wenn David das getan hätte? Es hätte zur sofortigen Übernahme des Königtums durch David geführt. Alles wäre gut geworden. Der Abwärtsstrudel wäre gestoppt gewesen für die Seinen, für das ganze Reich, aber auch darüber hinaus, heilsgeschichtlich gesehen, für die ganze Welt. Es wäre ja auch so gewesen, rein hypothetisch, wäre Christus direkt und buchstäblich König geworden bei seiner Ankunft auf dieser Erde. Aber die Verschonung, der Verzicht auf diese Machtmittel verlängert das Leben in diesem Elend, es verlängert dieses Leben auf der Flucht und deshalb hat sich auch dieser Ärger breit gemacht. weiter in Höhlen, weiter mit Herzklopfen, weiter nicht einschlafen können, weiter im Elend und in dieser Bedrängnis. Und eben, es betraf ganz Israel. Und so haben die Männer entsprechend reagiert, als sie auf Saul in dieser Höhle trafen. 1. Samuel 24, Vers 5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Jetzt musst du. Aber David nutzt diese Termine zur Machtergreifung eben nicht. Wohl innerlich vom Heiligen Geist gedrängt, wurde ihm schon mulmig, als er den Zipfel dieses Oberkleids abgeschnitten hat. Diese Anhänger Davids, sie lebten ja eigentlich in einer sehr schönen Naherwartung auf dieses Reich hin, auf dieses Königreich hin. Und da ist dann halt auch diese schier unerträgliche Problematik der ganzen Welt und Heilsgeschichte. Wann kommt denn nun endlich der Termin des Herrschaftsanbruches Christi? Wie lange, Herr, machst du noch? Wo bleibst du denn? Jetzt musst du doch endlich. Sag mal, Herr, schläfst du? Wir erinnern uns an die Donnersöhne, die wegen Ungerechtigkeiten direkt hätten Feuer vom Himmel regnen lassen wollen. Jetzt musst du die Macht ergreifen. Lukas 9, Vers 54. Und diese bedrückende Zwischenzeit, sie ist gekennzeichnet durch die Verborgenheit Gottes und die Verborgenheit Christi. Mit der Abwesenheit Christi und dem gegenwärtig zunehmenden Abwärtsstrudel in dieser Welt, der zunehmend sichtbaren Gesetzlosigkeit, die Leid und Elend verursacht, so viele Fragen, die da sind, sie lassen uns doch genauso ungeduldig sein. Jetzt musst doch du, Herr, mach sie doch platt. Es ist diese unerträgliche Spannung, dieses verzweifelte Wann? Wann kommt der Termin Gottes? Die erneute Frage, wann ist die Zeit erfüllt? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zum ersten Mal. Und wenn sie sich wiederum erfüllt sein wird, zum zweiten Mal. Siehe, das ist der Tag, rufen die Männer Davids, der Tag der Beseitigung des Sauls. Ja, der Tag, an dem unser Herr regieren wird, herrichten wird, aufrichten wird und gerecht richten wird, dieser Tag, er steht fest. Der Tag, wenn alle Feinde Jesu unter seine Füße gelegt sind, der Tod endgültig besiegt ist, dieser Tag steht fest. 1. Korinther Kapitel 15. Aber zum Zeitpunkt Gottes. Noch sitzt unser Herr Jesus Christus zu Rechten Gottes. Er bleibt scheinbar verborgen, menschlich gesehen scheinbar tatenlos, und wir warten auf diesen genannten Tag zusammen mit ihm. Und auch er selbst wartet auf diesen Tag, Hebräer 10, Vers 13. Nach der Entrückung warten wir mit ihm ganz direkt verbunden, Haupt und Glieder gemeinsam vereint, auf den Tag, wenn Gott seinen Sohn sendet zum zweiten Mal. Und dann wird hier auf der Erde oder auch bis dahin, wird ja vieles Schreckliches auch geschehen. Aber wir bleiben mit ihm Glieder und Haupt zusammen verborgen. Zum Kairos, zum Zeitpunkt Gottes. Zeitpunkte und Zeiten zu kennen, das ist nicht die Angelegenheit der Freunde Davids und auch nicht die Angelegenheit der Jünger Jesu. Das hat ihnen ja Jesus unmissverständlich beantwortet, als sie nach Zeitpunkten gefragt haben. Dieser Termin der messianischen Machtmittel steht aber genauso nicht in den Händen Jesu, sondern eben in der Hand Gottes des Vaters. Diese Freunde Davids, seine Helden und engsten Begleiter, sie sind doch auch ein so treffendes, prophetisches Bild auf die leidende und ganze wartende Kreatur und auch ein passendes Bild hin auf das Drängen der Jünger Jesu. Jetzt musst du doch endlich. Aber wir können das auch spiegeln auf uns als Leib Christi, die wir eben als Leib ganz eng verbunden sind mit unserem Haupt. Klar dürfen wir und sollen wir beten, Herr, komme bald, unbedingt, aber immer im Bewusstsein. Dein, o Vater, dein Wille geschehe. Es ist dein Zeitpunkt. Unser ganzes Leben ist vom Warten Gottes und seines Sohnes gänzlich umschlossen durchtränkt. Und das prägt unsere, deine und meine Zeit als Gläubige heute sehr stark. Warten, Geduld mit ihm, unserem Haupt, der ja auch wartet. Und dieser Gedanke, er hilft uns doch, dieses Geschehen auf dieser Welt heute auch geduldig zu tragen, ertragen. Ob es die Propheten waren, die geforscht haben nach den genauen Zeitpunkten, Erfüllung biblischer Prophetie, 1. Petrus 1, 10 bis 12, oder auch hier bei David, die Devise war klar, durch Leid zur Herrlichkeit. So war es auch bei Christus. Und für uns kann dieses Leid im Kleinen, sage ich mal, auch bedeuten, diesen Spannungsbogen in der heutigen Zeit auszuhalten. Denn scheinbar, Betonung auf scheinbar, wir wissen es nicht so, es ist nicht so, diesen tatenlosen Christus eben geduldig zu ertragen, das ist nur scheinbar so. Natürlich, wir wissen, er handelt, wie er Regie führt heute Morgen. Aber das ist so das, was wir wahrnehmen im Alltag. Und nun wollen wir im vierten und letzten Punkt gleich dieses ganze Geschehen auf Jesus hin beleuchten. Dieses ganze Bild von David und seiner Situation in Christus und seinem Leben auf dieser Erde betrachten. Und weil das hier so ganz gut passt, will ich ein Buch bekannt machen, weil es einfach genau um das geht. Es geht genau um das, dieses Bild von Davids Leben auf das Leben Jesu hin. Und zwar heißt dieses Buch Spuren im Leben Davids. Es wird auch gleich eingeblendet, dass Sie es einfach mal gesehen haben. Wer dieses Buch noch nicht hat, ich empfehle es wärmstens, wenn Sie staunen wollen, wie David diese Bilder in seinem Leben stationiert auf Christus hin. Es gibt Bilder auf die Gemeinde, auf den Leib. Es ist so ermutigend und weiterbringend. Spuren im Leben Davids, geschrieben von Norbert Lied. Einfach herrliches Buch. Und nun wollen wir das eben tun. Dieses Bild Christus betrachten, im umgekehrten Sinn, was David vorgelebt hat. Viertens, der Rockzipfel und das Kreuz. Der Rockzipfel und das Kreuz. Wie war die Situation, als Christus hier auf der Erde war? Die Botschaft war, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Da scharrten doch die Seinen bereits mit den Hufen. Doch Christus, er verzichtete auf seine Machtmittel. Und ich glaube, dass dies Jesus gar nicht leicht fiel. Denn wir wissen, er weinte mit, er hatte Erbarmen mit den Seinen. Und die Wunder, die er tat, das waren eigentlich so kleine Kostproben auf das ganz Große hin. Das war ein Zeichen auf sein Reich. Jemand hat es mal so wunderbar gesagt, dieses Wort Wunder, in diesem Wort mit drin, da steckt eigentlich die Feldstandarte römischer Legionäre, die als Vortrupp im Lager des Feindes aufgestellt wurden. Ein Vorgeschmack. Und so ist es doch auch mit diesem Rockzipfel Sauls in Davids Hand. Ein Vorgeschmack, eine Feldstandarte auf den Sieg Jesu als Ganzes hin und genauso das Kreuz auf den gänzlichen Sieg Christi. Auf dessen Sieg, beziehungsweise auf dessen buchstäbliche Erfüllung wir heute natürlich noch warten. Aber der Rockzipfel Satans, er ist bereits in den Händen Jesu. Aber die Versuchung für David, sie war sicherlich immens. Den Speer einfach mal schnell zu benutzen, nicht nur den Rockzipfel, sondern die ganze Macht, den ganzen Saul. Und wie war das für Jesus? Stellen wir uns doch das einmal vor. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hebräer 5, Vers 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Worin bestand die Versuchung Jesu? War es nicht die Verlockung, einfach mal schnell die Macht zu ergreifen, alles auf einen Schlag zu verändern und das eben vor dem von Gott festgelegten Zeitpunkt? Waren es bei David zwei, bei Christus Dutzende Zeitpunkte mehr, in denen er das hätte tun können? Und das jeweils vor der Zeit des Kreuzes. Es wäre ihm erspart geblieben. Und um was ging es denn in der Versuchung Jesu in der Wüste? David war auch in der Wüste. Ging es nicht auch dort genau um die Machtergreifung vor dem eigentlichen Zeitpunkt Gottes? Lukas 4, die Verse 6 und 7. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll das alles dir gehören. Das alles war ja dem Jesus, dem Messias, von Gott bereits verheißen. Doch der Teufel sagt, ich gebe dir das früher. So ganz im Sinne, wer zuerst malt, kommt zuerst. Jesus wurde also immer wieder zu seiner Selbstdarstellung herausgefordert. Und wenn wir an all die Spötter denken, steige doch vom Kreuz herunter, helfe dir doch selbst. Anderen kann er helfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Er hätte 12 Legionen von Engeln direkt holen können. Wie schwierig muss das gewesen sein? Er hätte das alles gekonnt, es nicht zu tun. Vom Lamm zum Löwen innerhalb einer Sekunde. Es wäre ein kleiner Schritt gewesen. Und seine eigenen Brüder, die leiblichen Brüder, forderten ihn heraus. Johannes 7, 3 bis 6. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit, und das meint eben diesen von Gott dem Vater festgelegten Zeitpunkt, ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Vers 10. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Und wenn wir schon beim Verzicht Christi sind, vergessen wir nicht, er hielt es nicht wie einen Raubfest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, wurde gänzlich Mensch, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und der höchste Beweis seines Verzichts zeigt der Rockzipfel, das Kreuz. Hätte Christus irgendwo nachgegeben, es wäre, auch hier hypothetisch natürlich, nicht zum Kreuz gekommen. Er hielt sich an den von Gott festgelegten Kairos, den Zeitpunkt. Nicht einmal die Angst im Garten Gethsemane ließ ihn davon abbringen, gegen den Willen Gottes zu handeln. Er erachtete seinen Willen stets als Höchstes. Das war Christus wichtig. Fernhaltend von seiner Macht, schweigend, unfrei, begrenzt in seiner ganzen Handlungsfreiheit, ohnmächtig und schwach. Ja, so stellte er sich selbst seinen verbitterten Jüngern dar, der Gesalbte Gottes. Und als David zu Saul in dieser Wagenburg ging, da wurde er begleitet von jemandem, der wollte unbedingt mitgehen, und er meldete sich auch gleich auf die Frage Davids hin. Abisai, ein Sohn der Zeruja. Abisai, ich habe einfach auch hier gestaunt, ist einfach so herrlich, wie Gott das gemacht hat. Abisai, der Name, er bedeutend so passend für dieses mutige Vorpreschen, Vater des Willens und der Willenskraft. Abisai war ein Sohn der Schwester Davids, Zeruja. Wissen Sie, was das bedeutet? Feind des Herrn. Feind des Herrn. Und nun auf die Geschichte Jesu gemünzt. An wen erinnert uns das? Unweigerlich an Petrus. Er, der mutig der Erste und Einzige war, der aus dem Schiff stieg und auf dem Wasser zu Jesus gehen wollte. Abisai wollte Saul töten. Jetzt musst du nicht nur den Rockzipfel, sondern die ganze Macht, nimm den Speer. Natürlich ein rein menschliches Handeln. Aber eben in dieser Situation ein Sohn der Zeruja, Feind Gottes, ein Feind des Kreuzes. Und wie war es bei Petrus, das Kreuz? Das möge dir bloß nicht widerfahren. Das war die Reaktion des Petrus, als Christus sein Leid doch angekündigt hat. Und auch hier eine so nachvollziehbare, rein menschliche Reaktion des Petrus. Petrus erforderte in seiner Naherwartung dieses Königreichs nicht das Kreuz, jetzt die Macht. Und daraufhin sagt Jesus zu ihm: Weiche von mir, Satan. Und Jesus meint damit: Weiche von mir, Widersacher. Und zwar meint Jesus hier aus meiner Sicht Widersacher gegen eben diesen Zeitpunkt Gottes. Gegen den Plan Gottes. Ich glaube nicht, dass Jesus hier tatsächlich den Teufel meinte, denn dieser wollte Jesus nicht vom Kreuz abhalten. Er ist ja in Judas gefahren, damit er ihn verriet und es zum Kreuz kam. Petrus wollte ihn abhalten vom Kreuz. Er wurde in dieser Situation zum Feind Gottes, zum Feind dieses Zeitpunktes, zum Feind des Kreuzes. und deshalb eben hier in der Situation Widersacher genannt. Und nun müssen wir noch bedenken, was diese Bejahung des Verzichts dieser Macht bedeutet hat, bei Davids Freunden, bei den Jüngern Jesu. Die Bejahung dieses Kreuzes, sie bringt den Jüngern natürlich innerliche Konsequenzen. Es bedeutet, darunter zu bleiben. Auch sie wollten ja zustoßen, schlagen, kämpfen. Erinnern wir uns an Petrus, der das Ohr des Malchus einfach abgehauen hat. Aber Machtaneignung und sofortiger, ungeduldiger Machtvollzug, das sind irdische Prinzipien. Das Warten zu können auf die Zeitpunkte Gottes in seiner Heilsgeschichte, das ist ein Kennzeichen eines treuen und reifen Gläubigen. Denn wenn wir vorgreifen würden, würde es doch bedeuten, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er das alles richtig macht, dass er das alles gut macht und dass es alles stimmt, was er vorhat. Das bedeutet, zu vertrauen, ihn machen zu lassen, ihm ausgeliefert sein. Aber wir haben über das Ehrlichsein gesprochen. Es geht nicht um ein künstlich gespieltes Vertrauen. Wir dürfen unsere Ängste und einfach ehrlich sein. Wir dürfen das Gott hinlegen. Und dennoch können wir in Christus oder erhalten wir in Christus das Prädikat, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Ehrlich sein. Aber hier in diesem Bezug, dieses Vertrauen auf Gott, ihn machen zu lassen und ihm ausgeliefert zu sein. Und für diese Bejahung dieses Weges zusammen mit Christus, da sprach Jesus dann zu seinen Jüngern in Lukas 22, in den Versen 28 bis 30. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Dafür hat Christus ihnen diese gewaltige Verheißung gegeben bezüglich des Regierens der 12 Stämme im messianischen Reich. Und nun die Frage, was hat das für uns für eine Bedeutung in deinem, in meinem Leben? Da müssen wir zunächst bedenken, wir sind nicht die Jünger, wir sind der Leib. Und für uns als Leib Christi bedeutet es doch, wenn er unser Haupt ist und wir sein Leib, dass wenn er heute noch geduldig zur Rechten Gottes wartet, auf dass er endlich wiederkommen kann, dass wir mit ihm warten, mit ihm aushalten, auch nach der Entrückung. Da geht das Warten mit ihm weiter. Warten auf den Zeitpunkt Gottes, der richtig ist und der gut ist. Und wir dürfen zusammen mit Christus, wir sind mit ihm vereinigt in der Stellung schon heute, dürfen wir aus seiner Perspektive auf die Umstände auf dieser Erde, dürfen wir schauen. Und wir dürfen uns gegenseitig zusprechen, steh drüber, steh drüber. Und wir wissen es, eines Tages, da wird er wird's richten, seine Pläne herrichten und eben gerecht richten. Und wenn wir uns diesem Willen Gottes beugen und uns dafür entscheiden, mit Christus zu warten, dann richtet das vieles in unserem Leben schon heute zurecht. Ruhe und Frieden stellen sich ein, eine Gelassenheit trotz Abwärtsstrudel. David, der wurde König, und es entstand unter ihm ein Königreich des Friedens im Kleinen, ein Typus auf das messianische Königreich. Und dann seine Wiederkunft mit uns zusammen als seine Glieder wird, also natürlich die Wiederkunft Jesu, wird den Abwärtsstrudel beruhigen. Er wird ruhiges Gewässer wirken im tosenden Völkermeer. Und dies soll uns eine Hilfe sein, im Stille sein und unserem Glauben zu leben, im Wort zu wachsen, in der Erkenntnis seiner selbst. Und wenn sich also diese biblische Prophetie erfüllt, geht es definitiv vom Abwärtsstrudel wieder bergauf. Und wir wollen schließen, passend mit 1. Samuel 24, Vers 23. Da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Amen.